Was mich optimistisch macht, ist, dass ich ja tagtäglich in Kontakt komme mit Leuten, die auch wirklich verstanden haben, dass es nicht nur darum geht, bei einem Innovationsprojekt, dass man sagt, was kostet das vielleicht und könnte es sein, dass es nicht funktioniert, ja? Sondern auch das Risiko von der anderen Seite zu berücksichtigen, nämlich was kostet es mich, wenn ich es nicht tue? Also der deutsche Mittelstand ist stark. Und ich glaube, das wieder sich bewusst zu machen und da sich dann auch zu sagen, nein, wir sind gestartet als innovatives Unternehmen und wir bleiben das auch mit den neuen Technologien. Ich glaube, es ist mehr diese Frage der Zukunftslust, ne, ja, die wir uns alle stellen können. Ne, weil die entscheidet letztendlich auch darüber, wie wir mit in Situationen agieren, wenn bestimmte Fragen aufkommen. Entscheiden wir uns dann für die Zukunft? Entscheiden wir uns für die Innovation? Oder entscheiden wir uns eher dagegen?
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, dem Podcast für die Zukunft der IT. Schön, dass ihr, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Und heute gibt es eine Premiere. Wir sind nämlich live zum allerersten Mal hier auf der Strategietagung auf der Strat und deshalb auch jetzt ein ganz herzliches Willkommen an Sie alle hier im Saal in der Messehalle C. Hallo nach Stuttgart, schön euch zu sehen. Damit auch herzlich willkommen an dich, an die KI-Forscherin, Gründerin und Autorin Tina Klüber. Auch für dich einen Applaus.
Vielen herzlichen Dank.
Bevor wir richtig in unser Thema zusammen mit Tina einsteigen, will ich euch eine kleine Geschichte erzählen zu einem Mittelständler, der bei uns im Podcast war und die mich sehr beeindruckt hat. Es geht nämlich um den Farbenhersteller Marabu. Kennt der eine oder andere vielleicht hier. Und ich kannte den vor allem, weil die Fingerfarben und Bastelfarben machen, aber die machen auch Farben für Kühlschränke und Flugzeuge. Und in deren Labor kann man sich vorstellen, da stehen Chemiker, weiße Kittel, Reagenzgläser, Schutzbrille, Pigmente, Lösungsmittel. Und früher hatte dieser Chemiker ein Notizbuch und hat dann handschriftlich quasi so geheimrezeptmäßig reingeschrieben. Und dann hat er unzählige Versuche gemacht, bis die Farbe endlich hielt. Also kratzfest, temperaturbeständig. Und heute tippt er diese Ideen einfach in den Computer und sagt sowas wie, ich brauche Gelb für einen Ferrari. Und dann antwortet ihm Albert, die unternehmenseigene KI, die alle Rezepturen kennt und die macht dann die Vorschläge für die optimale Mischung. Und aus 100 Versuchen werden 80 Versuche und damit 20% weniger Abfall, weniger Ressourcenverbrauch, die Farbe ist schneller beim Kunden. Tina, du hast im Saarland zu KI und Chatbots promoviert, also die ganz frühe Form von Albert sozusagen. Hast ein eigenes KI-Startup gegründet, dann später zahlreiche Startups beraten, warst zuletzt im Zukunftsrat der Bundesregierung. Mein Beispiel von der Albert KI, ist das erst der Anfang?
Ja, also ich finde das Beispiel wirklich ganz, ganz großartig, weil es zum einen so anschaulich ist, weil es aber auch sehr sinnbildlich ist für eine Art von künstlicher Intelligenz und ein Einsatzgebiet von künstlicher Intelligenz, was man auf so viele verschiedene Bereiche übersetzen kann. Also beispielsweise habe ich mit einem Startup auch zusammengearbeitet, die haben was Ähnliches gemacht, auch in der Medizin, in der Pharmazie und die haben damit zum Beispiel also auch 30% Effizienz rausholen können bei der Berechnung von dem optimalen Medikament. Ja, also das geht ja dann auch hin in Richtung personalisierte Medizin. Meine Krankheit ist vielleicht ein bisschen anders als deine Krankheit. Ne? Wie unsere Körper unterscheiden sich. Und es gibt ja mehr und mehr auch Forschung dazu, beispielsweise festzustellen, da müssen dann vielleicht Medikamente auch ein bisschen anders sein. Ne? Und sowas kann man beispielsweise mit künstlicher Intelligenz auch wahnsinnig beschleunigen. Das wäre eigentlich vorher gar nicht möglich gewesen, weil das Setup dafür so teuer gewesen wäre.
Genau, weil der Raum der Möglichkeiten ist einfach so groß und dadurch können wir diesen Möglichkeitsraum begrenzen. Jetzt sagen ja manche, die Zukunft ist schon da. Wir stehen jetzt an einem Punkt, an dem sich die Welt fundamental ändert. Andere sagen, Vorsicht, 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 langsam, langsam, langsam. Zumindest was die KI, im Speziellen die Large Language Models, die generative KI angeht, da befinden wir uns vor allem am Anfang einer Blase oder in einer Blase. Die Fähigkeiten würden massiv überschätzt. Wie siehst du das? Wo stehst du?
Wahrscheinlich haben beide Sichten tatsächlich recht. Es gibt eine unglaubliche Veränderung, das ist ganz klar. Wir haben jetzt eine Chance mit dieser Technologie. Sie hat eine Reife und eine Qualität erreicht, gerade auch durch diese generativen Modelle, dass wir eine Chance haben, damit wirklich wirtschaftlich auch nochmal einen Wahnsinnsunterschied zu machen. Und das wird sicherlich erstmal effizienzorientiert sein. Das heißt, wir haben größtenteils jetzt die Unternehmen, die sich anschauen, wie können wir Effizienzen hebeln damit. Und im nächsten Schritt dann aber auch, was sind neue Produkte? Was sind neue Angebote, die wir machen können, neue Services mit KI? Und das ist eigentlich, glaube ich, die größere Veränderung. Weil klar, wenn alle Effizienzen gehoben sind, dann nivelliert sich dieser Vorteil irgendwann auch wieder aus. Das heißt, spannend. Alle Unternehmen sind ja dann wieder im gleichen Status, außer denen, die es gar nicht gemacht haben. Das wird für die dann schwierig. Aber der nächste Schritt ist dann wirklich, was sind unsere neuen Angebote, unsere neuen Wertversprechen? Und ich glaube, da kommen die Veränderungen dann ins Spiel, die auch gesellschaftlich uns disruptieren werden.
Da sehen wir ja jetzt auch schon die Anfänge, würde ich sagen. Will mal ein bisschen eingehen auf das heiße Thema Agentic AI, also die KI, die zum Beispiel wie ein persönlicher Assistent oder Assistentin wirkt, die Zugriffsrechte hat, selbstständig Dinge erledigen kann. Als du 2015 dein Startup gegründet hast, da waren ja auch Chatbots im Spiel. Hättest du dir das träumen lassen?
Ja, das ist lustig, dass du das fragst, weil tatsächlich habe ich da auch natürlich, als das Agentic AI Framework so diese Bezeichnung so groß wurde, viel drüber nachgedacht. Was wir gemacht haben in meinem Unternehmen war ja Kundenservice-Automatisierung. Wir haben eine Maschine gebaut, die basierend auf Chatbot-Technologie am Telefon und per E-Mail und per Chat entsprechend Anfragen bearbeiten konnte, automatisch auch bearbeiten konnte. Und eigentlich würde ich sogar sagen, wir hatten damals schon Agentic AI. Es hätte halt niemand diesen Begriff verwendet, den gab es damals noch nicht. Aber die Idee dahinter war eigentlich ziemlich ähnlich. Also, dass man sagt, man hat eben diese verschiedenen Agenten, die bestimmte Dinge, Anfragen, die eingehen, auf eine bestimmte Art und Weise als Experten bearbeiten können. So, das waren dann in dem Fall einfach langweilig genannte Software-Module oder Services oder so, ne? Nicht ganz so spannend. Aber die Idee von der Architektur, also dass man sagt, man hat eigentlich eigenständige Softwarestücke, die genau so einen bestimmten Fall bearbeiten, die war eigentlich damals schon da mehr oder weniger ausgeprägt. Und nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen anderen frühen KI-Unternehmen war das.
Jetzt
schon
ist
der
ja
Gedanke.
Auch Claude gerade in aller Munde.
Wahnsinn, ja.
Ich habe mir selber so einen auf dem Gaming-PC im Keller eingerichtet.
Im Gaming-PC?
Ja, genau. So. Was nicht so schade drum ist. Wie siehst du das?
Ja, ich finde das total spannend. Also OpenClaw ist genau das erste Indiz dafür, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das sehen werden in den nächsten Jahren. Wir werden mehr und mehr hin von diesen doch etwas passiveren Chatbots, die wir ansprechen können, dann antworten die uns, gehen wir einfach in diese wirklichen Assistenten über. Das ist die Phase, in der wir gerade sind, weil ich sag mal, ein passiver Chatbot, mit dem man sich unterhalten kann, ist super schön. Man kann auch viele Dinge damit regeln. Aber es ist natürlich keine Maschine, die für einen wirklich was erledigt. Und daher ist das also diese Agenten, die mehr mit einem mitdenken, die einen kennen, die entsprechend auf einen eingehen, das wird mehr werden. Ja.
Ich habe mir überlegt, dass wir eine kurze Runde Ja-Nein spielen als kleinen Cut. Und ich frage dich was und du antwortest einfach ganz schnell Ja oder Nein.
Oh, das wird bestimmt schwierig.
Ich habe mir extra Sachen überlegt, wo ich selber nicht weiß, ob ich Ja oder Nein sage.
Super.
Deutschland hat den KI-Zug verpasst, Ja oder Nein?
Ich würde sagen, im Moment ja, aber nicht für auf Dauer. Also ich denke da beispielsweise auch an Deutschlands Umgang mit unserer Leitindustrie, dem Automobil. Und es war ja auch beim Automotive-Sektor so. Da waren zum Beispiel, ich sag mal, ganz frühe und sehr innovative und dynamische Aktivitäten waren ja erstmal in Großbritannien. Und wir sind dann nachgezogen, also wir, unsere Vorväter und Vormütter, sind nachgezogen und haben das aber mit dem deutschen Weg perfektioniert, ne? Und damit für uns eine Industrie geschaffen, die über Jahrzehnte einfach prägend ist. Und unter dem Gesichtspunkt würde ich sagen, der Zug ist noch nicht abgefahren.
Okay. Die DSGVO ist ein Wettbewerbsnachteil, ja oder nein?
Ja.
Wer dazu mehr wissen will, sollte dein Buch lesen. Da komme ich gleich noch drauf. In 5 Jahren sprechen wir alle täglich mit KI-Agenten, ja oder nein?
Ja, glaube ich auch, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob wir nur mit denen sprechen. Also ich glaube, der Kanal, über den wir uns mit denen austauschen, ist wahrscheinlich vielfältig, nicht nur über Sprache.
Europa wird niemals ein eigenes GPT bauen, ja oder nein?
Ich hoffe so sehr, dass wir das machen. Ja, also da lasse ich mich jetzt von meiner Hoffnung leiten. Ich setze darauf, dass wir das noch machen. Ja.
Cool. Der Mittelstand unterschätzt KI, ja oder nein?
Ich fürchte eher ja, obwohl sich in den letzten Jahren doch sehr, sehr viel getan hat. Also es gibt ja jedes Jahr schon seit vielen Jahren diese Untersuchung vom Bitkom, wie Unternehmen zu KI stehen. Und da wird ja immer gefragt, wie ist die Einschätzung, haben Sie KI im Unternehmen, wie wichtig finden Sie KI für Unternehmen und gedenken Sie in der Zukunft mit KI was zu machen? Und das war noch vor 2 Jahren, war das also wirklich, da dümpelte Deutschland so bei 15% der Unternehmen, die sagen, ja, KI mache ich. Und weil dann noch mal 20 drauf, die gesagt haben, ja, interessiert mich, finde ich irgendwie wichtig, gucke ich mir an. Und das hat sich komplett geändert im letzten Jahr. Klar, natürlich, weil künstliche Intelligenz jetzt natürlich auch einfach einen anderen Stellenwert hat. Und deshalb hoffe ich doch sehr, dass da ein insgesamt jetzt auch ein anderer Umgang mit da ist. Ja.
Und dass die Mittelständler eher auf dem Weg sind.
Genau.
Ja. Ja. Ganz spannend. Accenture, habe ich gerade gelesen, geht ja da einen recht radikalen Weg. Die knüpfen jetzt Beförderung in Führungspositionen an die aktive Nutzung von KI-Tools, wahrscheinlich auch genau, um diese Nutzung zu befördern. Wer aufsteigen will, muss nachweisen, dass er solche Werkzeuge regelmäßig nutzt. Also sollen angeblich sogar wöchentliche Logins tracken. Ist das der richtige Weg, deiner Ansicht nach? Oder schießt es übers Ziel hinaus?
Klingt jetzt schon auch ein bisschen nach einem Betriebsratsthema. aber gut, die werden das sich überlegt haben. Also ich sehe das tatsächlich viel, dass in Unternehmen eigentlich 2 verschiedene Wege gefahren werden, die sagen, okay, alle müssen ab sofort KI benutzen. Hier sind die Tools, teilweise auch wirklich mit so einer sehr, ja, mit einer so starken Ansage, dass man das jetzt auch tun soll. Und ich glaube, was man dann daraus erntet, ist ganz oft Wildwuchs. Tatsächlich, weil alle anfangen, sich damit zu beschäftigen, weil sie ja auch müssen, und Agenten bauen. Und man kann sich denken, wer braucht wie häufig den Agenten die E-Mail, schiebe die E-Mail in dieses Postfach. Das wird wahrscheinlich ungefähr 1000-fach implementiert. Und andere Dinge werden vielleicht hinten runterfallen. Und das heißt, also da gibt es ja keine zentrale Stelle, die in irgendeiner Form das noch mit monitoren kann, wenn der ganze Betrieb so aktiv ist. Ich glaube, da ist auf jeden Fall drauf zu achten. Aber es ist grundsätzlich natürlich schön, weil das Gegenteil sehe ich auch immer noch, dass Unternehmen das komplett verbieten und sagen, nee, wir haben das noch nicht wirklich durchdacht und wir wissen nicht genau, welche Informationen abfließen und wir müssen das auf jeden Fall unter Kontrolle halten. Und das ist dann sehr gefährlich, weil dann entsteht häufig eine Schatten-IT, weil doch letztendlich die Mitarbeiter schon sehr genau wissen, was sie damit machen können und auch Lust darauf haben und sich dann einfach ohne irgendwelche Absprachen oder Safeguards dran halten, das zu benutzen.
Ich will mal zu 2 Beispielen kommen, die mich aktuell begeistern. Das eine ist Encentive. Das ist ein europäisches Start-up. Die machen Energiemanagement für Industrieunternehmen mit bis zu 20% Einsparungen von Energiekosten. Das finde ich zum Beispiel richtig spannend und geht auch weg von dem reinen Large Language Model, sondern verbindet eben Automatisierung und aber auch generative KI. Und dann DeepL, kennen ja sicher die meisten, deutsche Exportschlager, Bechtle ist Vertriebspartner. Auch eine ganz tolle Übersetzungs-KI, die ich auch schon viel benutze oder viel benutzt habe.
Ja.
Sind das Ausnahmen oder sind das Unternehmen, die zeigen, dass wir eben doch mithalten können?
Ja, Gott sei Dank gibt's ja immer mehr spannende deutsche Unternehmen, auch Startups, die sich im KI-Bereich behaupten können. Da sind, haben wir ja inzwischen einige Unicorns auch in Deutschland, KI-Unicorns. Und DeepL ist eins davon, was ich auch wirklich, also DeepL ist wirklich ein tolles Unternehmen, finde ich, weil die haben ja von sehr früh begonnen, indem sie ihre eigene Datenbasis aufgebaut haben. Das hieß damals noch Lingui und hat einfach eher so, konnte man sich anschauen, ne, welche Vergleich Text ist der beste, der passendste. Und dann haben sie das so langfristig und gut strategisch ausgerichtet auf diesen Case. Und das ist wirklich eine beeindruckende unternehmerische Leistung. Aber auch die anderen und sowas wie die Forest Notes auch, ne, also die eigene Modelle produzieren, da ist eine ganze Menge schon aktiv. Und ja, ich würde sagen, im Vergleich zu unserer Volkswirtschaft könnte es noch mehr sein, muss es noch mehr werden. Aber es ist auf jeden Fall schon ein ganz tolles Fundament da.
Persönlich sehe das auch so als Weg für Deutschland, so spezifische KIs zu entwickeln.
Ja, das sagen jetzt im Moment viele, ist auch die Hoffnung, dass man irgendwo bei diesen großen LLMs, die jetzt natürlich irgendwo sich auch monopolisieren, dass man da noch irgendwo einen Fuß in die Tür kriegt mit einer anderen Technologie oder mit einem anderen Herangehen. Und ich glaube auch, dass das für Deutschland auf jeden Fall wertvoll ist, weil wir hier ja entsprechend aus unserer industriellen Basis diesen wahnsinnigen Schatz an Wissen, an Daten haben und auch mit diesen spezifischen Use Cases wirklich ganz viel Tolles machen können. Gleichzeitig glaube ich aber leider auch, dass wir noch eine ganze Weile lang an den großen generativen Modellen hängen werden, weil gerade im Moment es so ist, dass die sich als Ökosystem ja auch etablieren. Das heißt, alles, was jetzt als Neues kommt, kommt aus diesem Ökosystem. Ja. Und es ist auch kein Zufall, sage ich mal, dass beispielsweise sowas wie ein Quantencomputer auch gerade von diesen Playern ja mit erforscht wird und dass dort auch ganz viel Entwicklungsgeld auch reinfließt. Und ich glaube, da muss man schon aufpassen und hingucken, dass man sich nicht zu sehr nur in so eine Nische jetzt zurückzieht, die sehr wertvoll ist und ich würde die auf gar keinen Fall in Abrede stellen. Aber wichtig ist auch, dass wir in diesen großen Themen uns positionieren, damit wir die nächsten Schritte dann mitgehen können.
Du schreibst in deinem Buch, nur wenn wir den Anspruch haben, bei neuen Technologien in der Weltspitze mitzumischen, kann es gelingen, unseren Wohlstand auf Dauer zu bewahren. Das geht ja genau in die Richtung, ne?
Was du eben gesagt hast.
Das würde ich aber gerne nochmal vertiefen, so nach dem Motto Hand aufs Herz. Ist es realistisch, also diesen Anspruch zu haben, in der Weltspitze mitzumischen?
Ja, also ich denke, das muss unser Anspruch sein. Und wir müssen das nicht als Deutschland ganz alleine machen. Wir haben Europa, wir haben unsere Partner und mit denen gemeinsam müssen wir das machen. Aber tatsächlich, wenn wir uns die geopolitische Situation anschauen und wenn wir uns angucken, wie sich die Technologie, das Rennen um Zukunftstechnologien in den letzten Jahren entwickelt hat, also wir sind tatsächlich ja mitten in einem unglaublich schnellen, entfesselten Wettkampf von China und den USA um die technologische Vorherrschaft. Mhm. Und da spielen auch geopolitische Situationen, wie beispielsweise die Situation um Taiwan mit TSMC, dem großen Mikroelektronikhersteller, dem Chiphersteller, das spielt eine so große Rolle im Moment, dass wir eigentlich uns nicht leisten können, auch aus schon nicht nur, weil es unseren Wohlstand betreffen wird, sondern auch aus politischer Signifikanz heraus, es uns nicht leisten können, dieses Rennen nicht zumindest mitzugestalten.
Weil das frage ich mich schon manchmal, müssen wir da mitrennen oder inwiefern müssen wir da mitrennen? Ne? Weil wenn wir jetzt mal gucken in Bezug auf die Rechenkapazitäten, ich habe es mal rausgesucht, USA 48 Gigawatt Rechenleistung in Rechenzentren, China 38, Deutschland 3 Gigawatt, das ist Faktor 16 zu 10, mhm. ne? Also nur um mal so die Dimensionen klar zu machen. Du hast jetzt gesagt, zumindest mitgestalten. Was meinst du damit?
Ja, die Frage, also das Thema ist ja dieses, das berührt ja diesen Themenkomplex der technologischen Souveränität, der digitalen Souveränität. Und die Souveränität ist, Frage ist ja eine, die ist anders als eine Autarkie. Also in Souveränität geht es nicht darum, dass man vollkommen autark irgendwo auf einer einsamen Insel sitzt und alles alleine macht. Wir haben ja auch hier in Deutschland beispielsweise, wir haben ja durchaus Industrie für Halbleiter. Wir haben Unternehmen, die sich da tummeln. Und ich glaube, in den 100 plus Mikrochip-Herstellungsschritten, die man so hat, haben wir welche hier. Und es gibt noch andere innerhalb von Europa, andere Unternehmen, die dort auch relevante Schritte mit abdecken und Maschinen bauen dafür. Zum Beispiel in den Niederlanden. Und da gibt es schon Potenzial. Und da geht es nicht nur jetzt darum, dass wir sagen, wir wollen in Deutschland oder in Europa uns abkapseln und machen jetzt alles hier, sondern es geht natürlich darum zu sagen, wie viel bringen wir in die Balance ein? Wie viel haben wir bei uns, damit wir entsprechend in diesem Kräfteverhältnis uns auch positionieren können? Und wie viel haben wir bei Partnern, Partnern, denen wir vertrauen, mit denen wir langfristig sicher zusammenarbeiten können?
Also so eine Art, ich will nicht sagen Mischung, ne, aber so um sozusagen eine Balance zu finden, weil ich, wie gesagt, bin da immer hin und her nach dem Motto, ist es nicht doch alles eine Blase und sind wir uns am Ende nicht selber dankbar, wenn wir nicht so mitgerannt sind?
Ja, es geht ja auch nicht nur um KI, ne? Es geht um Zukunftstechnologien im Allgemeinen. Und wenn man sich das mal anschaut, jetzt beispielsweise, ich meine, das ist ein ganz simpler Blick, aber guckt man mal auf die 10 wertvollsten Unternehmen der Welt, jetzt Aktien dotiert, ne? Dann sind das alles Technologieunternehmen. Ja? Und ich würde sagen, 8 von 10 kommen aus den USA. Ich meine, das Bild wandelt sich täglich, ist klar, aber das sind Nvidia, das sind Apple, das ist Microsoft. Ne? Das ist die Technologie, das Wertversprechen von Technologie ist einfach enorm. Und da stehen die nächsten Zukunftstechnologien, stehen ja schon in der Startposition. Ne? Sowas wie eben neue Mikrochips, wie entsprechende biologische künstliche Intelligenz, wie neue Quantenmethoden zum Rechnen. Diese Dinge sind schon da, die werden erforscht und die werden dort auch von Unternehmen erforscht. Und das ist genau, das sind die Werttreiber der Zukunft.
Und wir wissen ja, Deutschland ist stark in der Forschung. Häufig fehlt es aber in der Übertragung dann in innovative Geschäftsmodelle. Nee. Was fehlt? Also mal so ein bisschen auch auf die Strukturfrage zu kommen. Was fehlt? Was brauchen wir?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Defizit, was ich in Deutschland sehe. Wir sind seit einigen Jahren wirtschaftlich in Rezession, aber unsere Forschung produziert Spitzenleistung. Wir sind weltweit mit bei den Top 3 von guter Forschung, tollen Publikationen, auch in den Technologien. Wir haben tolle Patente. Wir haben, also der ganze Wissenschaftssektor funktioniert sehr, sehr gut. Und gleichzeitig schaffen wir es nicht, daraus jetzt, ich sag mal, für die Volkswirtschaft und für die Gesellschaft einen Wert zu ziehen.
Haben wir manchmal zu viel Angst?
Ja, ich weiß nicht genau.
Ist das German-Angst?
Ja, German-Angst. Also das Mindset hat sicherlich auch was damit zu tun. Aber ich sag mal, gerade bei diesem, was mir auffällt, gerade in diesem ganzen Bereich Wissenschaft und Wirtschaft, da sehe ich gar nicht so sehr viel Angst, sondern ich sehe auch wahnsinnig viel, ich sag mal, Separatismus. Also es ist wie zwei Säulen, die nebeneinander existieren und in denen es zu wenig Touchpoints untereinander gibt. Und ich meine, ich habe lange in der Forschung gearbeitet und es ist wirklich nicht ungewöhnlich, dass wenn man dort sagt, ich möchte mit dem Unternehmen XY erforschen und ich möchte hier gerne mit demjenigen aus dem Unternehmen mal zusammen einen Kurs machen, dass einen die Leute komisch angucken und sagen, das ist aber irgendwie unschicklich. Also da jetzt irgendwie mit einem Wirtschaftspartner in die Forschung reinzugehen, das gehört sich nicht. Ja, also das meine ich als Beispiel dafür, wie groß doch die Barrieren, auch die gedachten Barrieren zwischen diesen beiden Sphären sind. Und ich glaube, das ist was, da müssen wir unbedingt dran. Also es muss eine gemeinsame Zielsetzung geben und eine gemeinsame Vision dahinter.
Und mal politisch auch gefragt, du warst ja im Zukunftsrat der Bundesregierung, also der alten Bundesregierung. Was hat dich da frustriert oder vielleicht auch was hat dich motiviert?
Also der Zukunftsrat, das hat mich schon sehr motiviert, dass ich da überhaupt rein durfte. So als Vertreterin der Start-ups und der Zukunftstechnologien. Ne? Und das sind ja eigentlich, sage ich mal, eher dann die großen Forschungsinstitute und Abgesandte von den großen deutschen Corporates, die dort sitzen. Also ist das schon toll, wenn diese Stimme überhaupt Gehör findet. Ne? Und das war auch neu. Es gibt dieses Format, gab es schon bei Frau Merkel. Und da hieß es noch ein bisschen anders. Und da war das beispielsweise erst zum Schluss so, dass diese Stimme auch mitgehört wurde. Und ich glaube, das ist schon ein wahnsinnig guter Weg, dass das da drin war. Was mich weiterhin aber klar, was immer nicht leicht war, war eben mit einer ganz neuen Technologie in so ein Setup reinzugehen, wo alle sich eigentlich doch ziemlich sicher sind, dass das, was man bis jetzt hat, hervorragend trägt. Und das ist eigentlich auch, was ich in dem Buch nochmal versuche, auch klar zu machen. Es gibt diesen Unterschied zwischen der Meinung, wir haben es sehr gut hier, Ja, wir haben ja Wohlstand, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, es geht uns gut. Ja? Und gleichzeitig auf der anderen Seite festzustellen, aber im Moment läuft das eigentlich nicht so gut. Ja? Und was steckt da drin? Was ist eigentlich die Wahrheit? Und die Wahrheit ist, beides ist richtig. Weil die Veränderungen, die wir spüren jetzt gerade, die Veränderungen, wo, ich sag mal, in Asien neue Player sich erheben und auf einmal an uns vorbeiziehen, diese Veränderung ist jung. Die betrifft die letzten 5, 6 Jahre. Deshalb ist das schon eigentlich jetzt der Moment, wo wir uns das genau angucken müssen, um darauf zu reagieren.
Und wo auch noch nichts verloren ist. Ne? Du hast das mit dem Beispiel von dem Auto eigentlich schon mal ganz gut gesagt. Ne? Dass also die es keineswegs irgendeine Geschichte zu Ende geschrieben ist, sondern ja ganz im Gegenteil, wir befinden uns in diesem krassen Wandel und diese technologischen Entwicklungen, die scheinen immer schneller zu werden. Ne? Also dass die also in einem einfach immer sich verdichtenden Rhythmus kommen. Ich fand das jetzt ganz spannend, weil das so sehr gut passt auch zu der Vision von Bechtlem, die ja heute auch großes Thema ist. Und das ist auch Thema deines Buches, nämlich, dass es am Ende ja darum geht, wie können wir in dieser sich so rasend schnell verändernden Arbeitswelt bestehen, wie können wir uns auf unsere Fähigkeiten verlassen, vielleicht auch lernen, uns neu zu erfinden. Vertrauen, schreibst du auch in deinem Buch. Was genau meinst du damit?
Ja.
Mach's mal konkret.
Ja, also tatsächlich, um das kurz, was du zuallererst gesagt hast, nochmal zu unterstreichen, ich glaube nämlich auch, also ich bin fest davon überzeugt, dass wir eigentlich alles hier, damit meine ich Deutschland, meine ich Europa, haben, was wir brauchen. Weil wir haben ganz starke Unternehmen, wir haben eine tolle Forschung, wir haben richtig gute Ausbildung, das heißt, wir haben auch wahnsinnig viele schlaue Köpfe. Es kommen weltweit Leute nach Deutschland, um sich hier ausbilden zu lassen und wir könnten mit denen arbeiten. Und wir haben natürlich auch eigentlich Kapital. Und alle diese Dinge sind hier und deshalb sehe ich einen absoluten, also die Möglichkeit, uns auch für ein Zukunftsnarrativ zu entscheiden und zu sagen, wir sind ab jetzt, ja, ich sag mal, die Quantencomputer-Nation. Das ist unsere Vision, darauf zählen wir ab, das machen wir gemeinsam, ja, alle machen das gemeinsam. Ich glaube, wir könnten das. Und das muss jetzt nicht der Quantencomputer sein, das ist nur ein Beispiel, aber es könnten auch mehrere sein, ja, oder so neue Medizintechnologie etc. Das ist, glaube ich, alles da, darauf können wir bauen. Ja.
Und was denkst du, was brauchen wir dafür? Also reicht sozusagen da nur Mut? Oder
nur Mut ist ganz schön viel. Ja, also ich glaube, wir brauchen letztendlich eine Transformation, in der wir uns aber aus meiner Sicht auch schon befinden. Also gerade wenn man sich anguckt, wie die Europäische Union agiert, wie sie jetzt agiert und wie sie in der letzten Legislaturperiode agiert hat, das sind wirklich sehr verschiedene Herangehensweisen. Da scheint mir also schon sehr klar ein Erkennen der Situation da zu sein. Und ich setze große Hoffnung darauf, dass eben dieses Umdenken hin in die Innovation, in die Zukunft, Denken in die Zukunft, dass das letztendlich das ist, was sowohl die EU als auch natürlich Deutschland dann machen.
Weil das noch mal was Schönes auch dazu gesagt, irgendwie, je mehr es zu verlieren gibt, desto mehr Mut brauchen wir, um dieses Wagnis einzugehen. Sind wir an so einem Punkt? Du sagst, je mehr es zu verlieren gibt, also weil wir uns ja gegebenenfalls auch von Technologie verabschieden müssen, ne? Oder sagen müssen, okay, es ist ja immer so, wenn wir in neue Sachen investieren, wenn wir irgendwo Geld reingeben, wenn wir uns vielleicht auch für neue Geschäftsfelder oder neue Geschäftszweige entscheiden, müssen wir möglicherweise uns auch von Altem verabschieden.
Ja, ich glaube, das Schicksal teilen wir mit anderen starken Industrienationen dieser Welt. Ich denke da beispielsweise auch an Japan. Japan auch eine starke Volkswirtschaft über Jahrzehnte, die auch wirklich seit vielen Jahren wirtschaftlich zu kämpfen haben. Es ist natürlich was anderes, ob man sich, ich sage mal, als Volkswirtschaft zugespitzt gesagt aus der Armut erhebt, ja, und alles eigentlich eine Chance ist. Alles ist eine Chance, jede Technologie ist eine Chance. Oder ob man etwas zu bewahren hat. Ob man auf etwas schon sich stabilisiert, ausgebreitet hat, womit man arbeiten kann und was einem ja auch Wohlstand bringt und eine gute gesellschaftliche Situation. Das macht schon einen Unterschied. Aber ich glaube, die Alternative, wenn man es mal weiter denkt, ist, wir warten jetzt so lange, bis wir uns wieder aus der Armut erheben.
Ich würde gerne mal einmal auch noch die Menschen ein bisschen mit in das Spiel mit reinnehmen, weil mich interessiert, wo du uns da siehst. Ich bemerke das selber gerade, dass viele dazu neigen und zu sagen, ja, wir machen KI und Human in the Loop. Ne, so, ja, der Mensch, der guckt dann halt nochmal drauf. Aber ich denke, dass es viel entscheidender ist zu gucken, am Ende sind es ja die Menschen, die den Unterschied machen, die begeistern, die Ideen aufgreifen, die Neues denken, die sich auch was trauen. Das ist ja dann nicht die KI. Was meinst du, was bedeutet das denn gerade für uns, die wir jetzt hier sitzen oder die uns im Podcast hören?
Ja, also ich finde das einen interessanten Gedanken, weil das stimmt schon. Im Moment ist KI für uns das klassische Werkzeug. So wie wir einen Hammer benutzen, so benutzen wir ein KI-Tool. Aber es gibt natürlich eine andere Sichtweise. Und die andere Sichtweise ist, dass wir uns dadurch enhancen. Also, dass wir uns verbessern, dass wir uns in irgendeiner Form stärker machen oder besser machen, als wir es ohne sind. Und ich denke da in so eine Richtung, also ich glaube zum Beispiel, dass es wahrscheinlich so kommen wird, dass wir als Arbeitskraft, jeder von uns einen persönlichen, mitarbeitenden KI-Assistenten hat, den wir über unsere verschiedenen Arbeitsplätze hinweg verbessern, der uns kennt, der unsere Art zu arbeiten kennt, der unsere Erfahrungen, unsere Arbeitserfahrungen auch mitlernt und den wir mitbringen. Und dann könnte es passieren, dass wir zum Beispiel in einem Jobinterview gar nicht mehr nur wir evaluiert werden, sondern immer wir im Zusammenspiel mit unserem Assistenten, für den wir auch die Verantwortung tragen. Wir trainieren den so, dass er uns wirklich besser macht. Okay. Und dann gehen wir mit dem in ein Jobinterview und nicht alleine.
Wenn wir über jetzt schon reden, mal ganz konkret nachgefragt, Beispiel Mittelstand, wo fange ich da an? Was kann der erste Schritt sein? Was ist ein Rat, den du geben würdest?
Also ich rede ja viel mit Unternehmen, die sich auch jetzt gerade in der Situation befinden, mit KI sich zu beschäftigen. Und ich glaube, wir haben jetzt eine Zeit, in der es so viel Angebot gibt, sich schlau zu machen, dass das schon fast wieder ein bisschen überfordernd ist. Mhm. Das heißt, was man eigentlich, glaube ich, ganz dringend braucht, wenn man nicht zufällig zu den glücklichen Unternehmen gehört, die sich eine ganze Abteilung dazu selber auch leisten können, ist der richtige Partner. Und der richtige Partner ist jemand, der einen auch in diesem ganzen
Labyrinth
Angebot
oder Dschungel
Labyrinth
navigiert.
Mit lautem Angebot ja auch. Und ich sag mal, im Moment auch, wie ich es zumindest wahrnehme, viel Angebot, was dann letztendlich einen nicht wirklich weiterbringt. Genau den Partner dann zu finden, der einen da durchführt. Und dann die klassische Überlegung macht, möchte ich jetzt Effizienzen nehmen, möchte ich mein Produkt verändern, möchte ich mein Angebot verbessern, möchte ich entsprechend hier den Use Case A oder den Use Case B fokussieren, weil das ist etwas, da kann man schon auch, ich sag mal, wenn man das nicht per se als die Person dafür schon im Unternehmen hat, auch gegen eine Wand laufen. Ne? Also da ist ein Partner ganz, ganz wichtig.
Ja, weil ich meine, da gibt es ja auch jetzt schon erste Fallstudien dazu, dass Unternehmen sagen, ja, wir haben uns für eine KI irgendwo entschieden, am Ende produziert die mehr Kosten. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Erzählungen, sage ich mal. Es gibt die Erzählung, wir haben dadurch was eingespart, wir erheben dadurch Effizienzen. Es gibt aber auch die Nachrichten, wo Firmen sagen, nee, eigentlich geben wir mehr Geld aus als vorher. Ganz konkret, wo siehst du Chancen? Also ich will nochmal so auch gucken auf die Industrien, also Automobilität, Verkehr, Neudenken, Chipindustrie, Medizin, Pharmabranche. Wo siehst du Chancen? Oder du berätst ja viele Startups. Wo ist so dein Gefühl? Oder Software, ist es das?
Ja, ach, ich glaube, also ich meine, künstliche Intelligenz ist ja eine Technologie, die in die Breite wirkt. Ne? Also so agnostisch im Grunde, dass man es in ganz vielen Bereichen einsetzen kann. Und ich sehe wahnsinnig viele tolle Beispiele in der Medizin. Also das ist wirklich Wahnsinn, was sich da alles tut. Aber auch im Bereich der Energie, des Energiemanagements sehe ich auch viele, viele wirklich tolle und interessante Geschäftsmodelle. Es gibt eine ganz große Gruppe von Unternehmen, die jetzt im Bereich künstliche Intelligenz und Robotics nochmal.
Stimmt, ja. Physical AI.
Ja, ganz neue Schritte gehen. Und ich glaube auch, dass es das beispielsweise was ist, was für Deutschland quasi, ja, ich sag mal, the low-hanging fruit ist. Ja? Also da haben wir eine Chance, weil wir haben entsprechend diesen starken Maschinenbau. Und wenn wir jetzt die künstliche Intelligenz als nächste Generation da reinbringen, dann haben wir da schon auch ein unfair advantage. Ja? Und den sollten wir nutzen.
Du sprichst jetzt immer ganz gerne von dem Zukunft made in Germany Mindset. So, was ist das für ein Mindset?
Ja, das ist eigentlich dieses Mindset, was wir eben schon mal gestriffen haben. Ne? Es geht um diese Entscheidung, sich in die Zukunft wirklich orientieren zu wollen. Mhm. Also nicht mehr zu überlegen, können wir zwingend alles das retten, wie wir es bisher gemacht haben, sondern zu überlegen, was ist die Zukunft und was ist unsere Zukunft? Und ich glaube, das ist ein entscheidendes Mindset, weil das ändert sehr, sehr viel in dem, was wir tun, jeder Einzelne von uns, aber auch in beispielsweise, wie politisch gesteuert wird, wo landen Gelder. Ich meine, auch wenn man an die Zukunft denkt, ist auch sowas wie Bildung irre relevant. Und im Moment ist Deutschland beispielsweise, was die Bildungsmetriken betrifft, also wirklich abgeschlagen. Wir können sehr, sehr gut Studium und Ausbildung, das können wir sehr, sehr gut, aber die Bildung unserer Kinder ist im Vergleich also unterfinanziert und qualitativ leider nicht mithaltend mit anderen Volkswirtschaften dieser Welt. Also das sind Weichen in Richtung Zukunft, die wir dann stellen müssten.
Jetzt hast du gerade über die Bildung gesprochen, die einen vielleicht nicht so optimistisch macht. Aber was macht dich denn optimistisch?
Also was mich optimistisch macht, ist, dass ich ja tagtäglich mit in den Unternehmen und mit Teams zusammenarbeite, in der Forschung, in den Startups, aber auch im Mittelstand, in den großen Unternehmen tagtäglich in Kontakt komme mit Leuten, die das wollen und die das auch schon tun, wo es etliche Use Cases und Nutzen gibt und die auch wirklich verstanden haben, dass, ich sag mal, es nicht nur darum geht, bei einem Innovationsprojekt die Risiken des Projektes so abzuwägen, dass man sagt, was kostet das vielleicht und könnte es sein, dass es nicht funktioniert, ja? Mhm. Sondern auch das Risiko von der anderen Seite zu berücksichtigen, nämlich, was kostet es mich, wenn ich es nicht tue? Mhm. Was kostet es mich, wenn ich die Innovation nicht vorantreibe? Und das ist ein unternehmerisches Risiko, was ich in vielen Fällen jetzt doch sehe, dass es angenommen wird und betrachtet wird und entsprechend berechnet wird, weil natürlich, ich sage mal, das ist das größte Risiko von allen, ne? Dass es andere machen und man selber nicht. Und letztendlich zieht der Wettbewerb an einem vorbei.
Du hast jetzt schon fast eine halbe Botschaft da so ein bisschen reingepackt oder mitgegeben, aber lass uns einfach noch einmal konkret machen. Wenn du jetzt dem deutschen Mittelstand eine Botschaft mitgeben könntest, wenn du Unternehmen eine Botschaft mitgeben könntest, eine Sache, die sie jetzt tun sollten, was wäre das denn?
Uff, ja, also ich würde sagen, was ich glaube, was im Moment viele vielleicht hören sollten, ist, dass man wieder an sich glaubt. Mhm. Also der deutsche Mittelstand ist stark. Und ich meine, wir haben da draußen unglaublich viele Hidden Champions, die tollsten Sachen weltweit vertreiben. Und ich habe den Eindruck, da ist auch so ein bisschen das Selbstgefühl vielleicht verloren gegangen, zu sagen, das ist auch das, was unser Anspruch ist. Ja, wir gehen raus, wir gehen in die Welt und wir sind der Marktführer. Und wir sind der innovative Marktführer. Und viele sind so gestartet. Und ich glaube, das wieder sich bewusst zu machen und back to the roots sozusagen und auch darauf zu vertrauen. Ja, weil man wird in vielerlei Hinsicht, ich sag mal, medial ja auch beschallt mit Nachrichten, in denen man muss sagen, man kann es eigentlich vergessen. Ja, es ist sowieso alles in den USA, es ist sowieso alles in China, Asien erhebt sich, Europa verschwindet in der Bedeutungslosigkeit. Und da sich dann auch durchzusetzen und durchzuringen zu sagen, nein, wir sind gestartet als innovatives Unternehmen. Und wir bleiben das auch mit den neuen Technologien.
Und auch den Glauben daran oder auch das Wissen zu haben, dass eben mit jeder neuen Technologie auch die Karten wieder neu gemischt werden. Ja, also dass es keineswegs so ist, dass das Spiel ausgespielt ist, sondern das ist ja auch das Faszinierende an Technologie, auch was mich so sehr fasziniert, dass es eben immer weitergeht. Und ja, dass es dann doch, dass es immer wieder dieses Momentum gibt, wo dann quasi alle bei Null anfangen, weil eben wieder die Technologie sich weiterentwickelt hat.
Absolut. Jede neue Technologie ist eine neue Chance. Wobei man sagen muss, wie gesagt, also ich sag mal, die Technologietreiber weltweit, die wir jetzt im Moment haben, schauen auch jetzt schon sehr genau auf die nächsten Technologien. Ne? Also das, ich sag mal,
Quantencomputing,
Quantencomputing zum Beispiel
genannt.
Oder neue Chip-Technologie etc., das wird alles auch schon sehr genau beobachtet, ne? Und auch teilweise forschungsseitig schon vorangetrieben.
Naja, und es wird natürlich auch darauf geguckt, dass man den Markt so ein bisschen schon so für sich einkastet.
Genau,
ne? Also, dass man tatsächlich versucht, auch Mitbewerber und Konkurrenten
sich
vom Hals zu halten.
Heißt, man sollte jetzt auch nicht zu lange warten.
Nicht zu lange
warten. Bis man sich in die nächste Zukunftstechnologie einbringt. Ja.
Dein Buch endet ja tatsächlich auch optimistisch und du sagst, wir können das schaffen. Vielleicht nochmal auf den Einzelnen, die Einzelne auch bezogen, aufs Kleine, auf mich selbst geguckt, den Weg von Accenture, vielleicht nicht unbedingt auf Zwang, aber was kann jeder Einzelne tun?
Ich sehe das gar nicht so sehr in der KI-Nutzung oder so, den entsprechenden Unterschied, sondern ich glaube, es ist mehr diese Frage der Zukunftslust,
ne, ja,
die wir uns alle stellen können. Ne? Weil die entscheidet letztendlich auch darüber, wie wir uns politisch entscheiden beispielsweise, ne? Oder wie wir mit in Situationen agieren, wenn bestimmte Fragen aufkommen. Entscheiden wir uns dann für die Zukunft? Entscheiden wir uns für die Innovation? Oder entscheiden wir uns eher dagegen? Was kaufen wir für ein Auto? Kaufen wir einen Verbrenner? Oder kaufen wir ein Elektroauto? Was kaufen wir
Für ein Haus,
genau. Also da haben wir ja auch jederzeit als Verbraucher ständig Entscheidungen, die diese Frage und dieses Narrativ spiegeln.
Also, eine Zukunftslust.
Ja.
Das nehme ich mit.
Zukunftslust.
Von dir, von unserem Gespräch heute. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Tina. Es war
vielen Dank
faszinierend.
Auch.
Eine Ehre. Vielen Dank. Super. Und damit danke auch an Sie, an euch, wunderbares Publikum hier im Saal und an Sie und an euch auch fürs Zuhören im Podcast. Tut uns einen Riesengefallen, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt die Möglichkeit, einfach Basis 108 ist unser Podcast, vergebt ein paar Sterne, gebt uns eine gute Bewertung, einen Kommentar, ich lese die alle und schreibt uns bei Fragen oder Anregungen an podcast@bechtle.com. Vielen Dank!
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.